Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Sonntagabend in Sydney. Viele Menschen wollen im Archer Park direkt am berühmten Bondi Beach feiern. Das jüdische Lichterfest Chanukka beginnt. Doch dann rennen zwei bewaffnete Männer zum Park und eröffnen das Feuer. Am Ende sterben durch ihre Hände 15 Menschen. Dutzende weitere werden verletzt. Die Polizei erschießt einen der Attentäter, verletzt den anderen schwer. Diese antisemitische Terrorattacke erschüttert die Welt, erschüttert Australien. Barbara, du wohnst in Sydney und hast in den vergangenen Tagen für uns von dort berichtet. Wie erlebst du deine Stadt gerade?
Ich würde sagen, Sydney ist gerade eine Stadt in Schock. Ich bin selbst auch wirklich komplett in Schock. Und Bondi Beach, das ist nicht irgendein Ort. Ja, das ist wirklich das Symbol für australische Lebensfreude, für Unbeschwertheit. Da sind Surfer, da sind Familien, da sind Jogger am Strand. Und ich war jetzt am Montag dort. Plötzlich liegt dort ja diese wirklich bedrückende Stille. Überall ist rot-weißes Absperrband, das durchzieht den Park. Das sind schwer bewaffnete Polizisten waren überall. Und zurückgeblieben sind dann diese stummen Zeugnisse der Panik. Also es hat mich wirklich berührt. Taschen, Handtücher, einzelne Schuhe, ja, ein Kinderwagen. Dinge, die man so zurücklässt, wenn Sekunden über Leben und Tod entscheiden, ja, wo man in Panik wegrennt. Andererseits, und das zeugt wieder für die Stärke und den Zusammenhalt der Australier, versuchen die Menschen inzwischen aber auch wieder anwesend zu sein. Ja, selbst am Montag waren da wieder Menschen am Strand und sind wieder auf der Promenade spazieren gegangen und haben wieder versucht, dem Ort durch ihre Anwesenheit Normalität zurückzugeben. Also auch die Cafés haben sofort wieder aufgemacht, die Leute trinken da wieder Kaffee. Aber es ist trotzdem, also es ist spürbar. Ja, es fühlt sich an wie eine Wunde, die noch ganz lange brauchen wird, um zu heilen.
Wenige Tage nach dem antisemitischen Terroranschlag am Bondi Beach ringt Australien um Fassung und sucht nach den Gründen, sagt unsere Korrespondentin Barbara Barkhausen. Mein Name ist Sarah Ziegler. Klar ist, Antisemitismus ist ein globales Problem, aber ehrlich gesagt hatte ich Australien und Antisemitismus nie so auf dem Schirm und war darum schon sehr überrascht, als dieser Anschlag genau dort passiert ist. War das naiv von mir, Barbara?
Nein, also es ging vielen so, mir auch, ja. Und weißt du, was mich jetzt besonders erschüttert? Ich war erst vor kurzem in Double Bay, das ist gar nicht weit vom Bondi Beach, und da waren jüdische Kinder mit Kippa am Straßenrand, die verkauften dort alleine, ganz ohne Eltern, Limonade, und die Leute, die blieben stehen, die plauderten, die kauften was, und ich dachte noch in dem Moment, ach, hier ist die Welt scheinbar noch in Ordnung, hier können die Kinder noch einfach so am Straßenrand stehen, sichtbar jüdisch sein, niemand macht sich Sorgen, und tja, da habe ich mich gründlich getäuscht, ja, weil Australien gilt einfach als multikulturell, als tolerant, da hat man solche Gewalt einfach nicht auf dem Radar.
Die jüdischen Gemeinden hatten es aber ja eben schon auf dem Radar. Gib uns doch gerade mal einen kleinen Überblick. Wie groß ist die jüdische Community im Land?
Nun, die Kernpopulation liegt so bei 117.000, je nach Rechnung vielleicht bis zu 150.000 Menschen. Mhm. Und bei an die 28 Millionen Einwohner, die wir hier haben, da ist das nicht riesig. Aber die Community ist sehr sichtbar, also besonders in Sydney und Melbourne, würde ich mal sagen. Es gibt hier jüdische Schulen bei uns, es gibt Synagogen, es gibt ein lebendiges Gemeindeleben. Und ja, all diese Einrichtungen, die werden auch bewacht. Ja, es ist schon klar, dass da eine Bedrohung besteht, aber eben wie ernst diese Bedrohung war, glaube ich, vielen nicht klar bisher.
Gab es denn vor dem Anschlag in Bondi Beach in der Bedrohungslage trotzdem schon andere antisemitische Vorfälle?
Ja, hat es reichlich sogar. Seit dem 7. Oktober 2023 sind diese antisemitischen Vorfälle in den ersten 11-12 Monaten über 300% gestiegen. Und auch jetzt zwischen Oktober 24 und Oktober 25 gab es laut eines Berichts 1654 registrierte antisemitische Vorfälle. Also es reicht von Schmierereien an jüdischen Schulen bis zu Brandanschlägen wie den auf eine Synagoge in Melbourne oder ein Angriff auf ein Restaurant hier in Sydney. Und jüdische Schüler, die haben berichtet, dass sie gemobbt wurden, dass sie bedroht wurden. Manche Familien, die mussten ihre Kinder auch vorübergehend aus dem Unterricht nehmen. Dann gab es an den Universitäten pro-palästinensische Protestcamps. Da gab es dann auch antisemitische Slogans. Und das Größte war eigentlich im August. Da marschierten über 100.000 Menschen bei uns für eine pro-palästinensische Demo über die Sydney Harbour Bridge. Und manche haben da auch tatsächlich dann dschihadistische Symbole gehabt oder trugen Bilder von diesem iranischen Ayatollah Khamenei. Also gerade bei diesen antisemitischen Vorfällen wurde dann auch der Iran beschuldigt und dann wurde die iranische Botschaft geschlossen, der Botschafter wurde nach Hause geschickt. Also man hat sehr krass reagiert und irgendwo dachte man, ja, damit ist die Bedrohung zu Ende, aber war sie nicht. Ja.
Woher genau kommt denn diese Bedrohung? Bei den Attentätern von Bondi Beach weiß man ja mittlerweile, dass es islamistische Hintergründe hat. Ist es das denn immer bei diesen antisemitischen Vorfällen?
Nee, ich würde tatsächlich sagen, es sind zwei Gruppen. Es sind die Islamisten und es sind Rechtsextreme.
Ja.
Also bei diesen Pro-Palästina-Demos hat man vereinzelt Dschihadisten gesehen. Wobei ich muss auch sagen, viele Menschen sind da natürlich hingegangen, um für ein Ende des Krieges in Gaza zu demonstrieren. Da waren jetzt nicht nur Dschihadisten, ja. Aber es gab auch Rechtsextreme, die sich hier sehr lautstark zu Wort gemeldet haben. Es gab einen Aufmarsch von Neonazis im November.
Good evening. Neo-Nazis have used state parliament as their stage today to launch a bitter attack on Jewish groups.
Es war also wirklich schrecklich. Da sind 60 schwarz gekleidete Rechtsextreme vor dem Parlament hier bei uns in New South Wales in Sydney aufmarschiert. Die skandierten Blut und Ehre. Die forderten die Abschaffung der jüdischen Lobby. Und ja, also das war entsetzlich.
Und dann ist die Frage, wie man als Land darauf reagiert. Nach dem Attentat jetzt in Bondi Beach hat der australische Labour-Premierminister Anthony Albanese eine Pressekonferenz gehalten. Und da wurde er von einem Journalisten das hier gefragt.
Have you taken the threat of anti-Semitism seriously?
Haben Sie die Bedrohung ernst genug genommen? Ohne zu zögern antwortet Albanese darauf.
Yes, we have taken it seriously.
Ja. Barbara, was hältst du von diesem Jahr?
Also ich würde sagen, es ist kompliziert. Ja. Im konkreten Fall hat die Regierung tatsächlich schnell reagiert, ne, und auch drastischen Maßnahmen. Also ich habe es ja gerade schon erwähnt, im August hat Australien iranischen Botschafter ausgewiesen, hat die eigene Botschaft in Teheran geschlossen. Das ist ein drastischer Schritt, ja, zu dem das Land jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegriffen hatte. Ja. Und Hintergrund war eben die Erkenntnis des Geheimdienstes hier bei uns, dass der Iran mindestens zwei Angriffe auf jüdische Einrichtungen gesteuert hatte, eben diesen einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Melbourne und einen Angriff auf ein Restaurant in Sydney. Dann hat man die iranischen Revolutionsgarden auch als Terrororganisation eingestuft. Also ein Schritt, den viele EU-Staaten bis heute scheuen. Ja? Und eben auch nach diesem Neonazi-Aufmarsch im November hat man stark reagiert. Man hat einen dieser Rädelsführer da aus Südafrika sofort aus dem Land verwiesen. Dann hat man innerhalb von nur 11 Tagen die Gesetze verschärft. Nazi-Symbole sind strafbar in der Nähe jüdischer Einrichtungen. Wenn man da irgend sowas zeigt, drohen bis zu 2 Jahre Haft. Man hat auch einen Beauftragten für Antisemitismus und einen für Islamophobie eingesetzt. Mhm. Aber, und das ist eben das große Aber, gleichzeitig gab es eben die massiven pro-palästinensischen Demonstrationen, die eben für viele in der jüdischen Community bedrohlich wirkten. Ja. Und dann gibt es eben noch so einen umfassenden Maßnahmenplan, den eben die Antisemitismusbeauftragte Gillian Segal seit Juli an die Regierung geschickt hat. Und nach wie vor gibt es keine formelle Antwort, obwohl der seitdem auf dem Schreibtisch von unserem Premierminister liegt. Ja. Und natürlich die Sicherheitsvorkehrungen jetzt auch für das Chanukka-Festival, da für die Feier am Bondi Beach, waren ja offensichtlich nicht ausreichend. Da war Polizei aber eben nicht genügend und nicht ausreichend ausgebildet. Ja. Und insofern, ja, trotz Maßnahmen sind die Vorwürfe eben auch berechtigt damit.
Die Vorwürfe, dass die australische Regierung vielleicht zu wenig getan hat. Aus Israel kam dann aber auch nach dem Attentat sehr schnell ein anderer Vorwurf.
About 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter.
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der sagte, er habe Albanese schon vor Monaten geschrieben und habe ihm vorgeworfen, dass er Öl ins Feuer des Antisemitismus gieße, also etwas aktiv dafür tue, dass der Antisemitismus in Australien stärker wird.
Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire.
Auslöser war damals, dass Australien Palästina als Staat anerkannt hat. Was ist an diesem Vorwurf von Netanyahu dran?
Ja, das ist eine schwierige Einschätzung, muss ich sagen. Mhm. Die Anerkennung Palästinas, die haben ja mittlerweile 157 Länder getan. Ja, es ist keine australische Besonderheit. Ja. Und Australien befindet sich, das muss man auch ehrlich sagen, in so einer Gratwanderung. Ja, natürlich haben wir eine jüdische Gemeinde von, sage ich mal, bis zu 150.000 Menschen. Aber wir haben natürlich auch eine große muslimische Community. Ja, und die Regierung, die will sich natürlich nie zu stark auf eine Seite stellen. Ja, aber ja, natürlich, die australischen Maßnahmen haben nicht ausgereicht. Und das ist natürlich das eigentliche Problem, ja.
Sie haben nicht ausgereicht. Du würdest jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass es ein Totalversagen der australischen Regierung war.
Nein, das würde ich nicht sagen.
Wir sind gleich zurück.
Sie wünschen sich Komfort und Sicherheit einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Probieren Sie es digital auf truewealth.ch mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter.
Wir sprechen miteinander am Mittwochmittag, Zürcher Zeit. Bei dir ist schon Mittwochabend in Sydney. Was wissen wir Stand jetzt über die Täter und ihre ganz konkreten Motive? Wurde mittlerweile ein Brief gefunden, ein Manifest der Täter, das irgendwas wirklich erklärt?
Nun, laut unserer Tageszeitung hier, dem Sydney Morning Herald, soll es ein Manifest geben, das die Polizei untersucht. Mhm. Ich habe das aber tatsächlich bisher nirgendwo bestätigen können und ich habe das auch nirgendwo anders mehr gelesen. Also ich kann dazu nicht viel sagen im Moment. Ich vermute mal, das wird auch nicht veröffentlicht, bevor das nicht vollkommen untersucht worden ist.
Ja.
Was wir bisher wissen, ist, dass die Tat islamistisch motiviert war. Es waren Vater und Sohn. Der Sajid war der 50-jährige Vater. Der wurde von der Polizei erschossen. Sein Sohn Navid, der 24-jährige, der liegt im Krankenhaus, ist inzwischen aber aus dem Koma aufgewacht. Die beiden, und das wissen wir auch, die waren im November auf den Philippinen in der Region, die seit den 90ern eigentlich ein Hotspot für islamistische Militante ist. Mhm. Und dort haben sie anscheinend so eine Art militärische Ausbildung absolviert. Was genau da passiert ist, das ist im Moment noch in der Untersuchung. Der Navid, das wissen wir auch, der war schon seit 2019 ins Visier des Geheimdienstes geraten, wegen IS-Kontakten, wurde dann aber nicht weiter beobachtet. Also man hat nicht ausreichend Beweise gefunden. Er war ein Gläubiger in einem Gebetszentrum von einem sehr berüchtigten Prediger hier in Sydney, dem Wissam Haddad. Der ist für seine antisemitischen Vorträge bekannt. Und der Vater, ein indischer Muslime, der besaß legal 6 Waffen und das trotz der IS-Kontakte seines Sohnes.
Diese Verknüpfung mit den Philippinen hat jetzt dazu geführt, dass der ein oder andere sagt, das ist importierter Terrorismus, das ist nichts wirklich Australisches. Kann man das so vereinfacht sagen?
Jein, würde ich sagen. Die beiden waren ja Australier beziehungsweise lebten lange in Australien. Der Sajid, der kam 1998 mit einem Studentenvisum aus Indien. Der Navid, der wurde vermutlich in Australien geboren oder kam als Kind. Mhm. Und sie waren natürlich auf den Philippinen. Sie haben dort wahrscheinlich diesen Umgang mit Waffen nochmal besser gelernt. Der Vater hatte ja Waffen. Der war in einem Waffenclub oder Jagdclub. Aber wo jetzt die Radikalisierung wirklich passiert ist, das ist eigentlich noch unklar. Ja, war das in dieser Moschee? War das individuell online? Der Navid, der hat auf den Straßen West-Sydneys missioniert, das ist bekannt. Aber also man kann jetzt nicht die Ursache rein auf die Philippinen abschieben, würde ich sagen.
Und verstehe.
Dazu kommt natürlich, es ist ein globales Phänomen. Ja.
Ja.
Die Radikalisierung fand, würde ich sagen, zumindest teilweise hier in Australien statt. Aber wie viel Einflüsse da jetzt gerade auch übers Internet von anderen Ländern noch kamen, ist im Moment noch unklar. Ja.
Lass uns zum Schluss nochmal auf die jüdische Community in Australien schauen. Wie wird die gerade nach dem Anschlag unterstützt, gesellschaftlich, aber auch politisch?
Nun, die Sicherheitsvorkehrungen, die wurden massiv hochgefahren jetzt. Mhm. Unter dem Namen Operation Shelter waren jetzt am Montag allein 328 Polizisten in Bondi im Einsatz. Also es war schockierend, wie viele Polizisten da waren. Landesweit wurde dann die Präsenz an Synagogen, an jüdischen Schulen, an anderen Einrichtungen erhöht. Und es wird natürlich auch viel getan. Also die Leute hier halten zusammen. Ja, es ist eine große Anteilnahme. Es wird psychologische Unterstützung angeboten. In den Schulen wurden sofort auch so Schulversammlungen einberufen, mit den Schülern gesprochen. Aber die ganze Community ist verängstigt. Ja, eine jüdische Bäckerei in Bondi hat heute geschlossen. Das ist ganz traurig. Und viele fragen sich auch, warum wurden wir nicht besser geschützt? Ja.
Was denkst du, wie wird Australien, egal ob die Regierung oder eben die Bevölkerung, diesen Terroranschlag am Bondi Beach aufarbeiten in den nächsten Wochen, Monaten?
Ja, ich würde sagen, es gibt zwei große Diskussionen im Moment. Erstens den Antisemitismus, also wie konnte es so weit kommen? Ja, warum wurden die Warnungen nicht ernster genommen?
Ja.
Und zweitens, und das ist gerade in der Bevölkerung eben sehr wichtig, die Waffengesetze. Ja, die Menschen fragen sich, warum hatte denn jemand, dessen Sohn IS-Kontakte hatte, legal 6 Waffen? Ja, warum braucht jemand in Sydney überhaupt 6 Waffen zu Hause? Ja?
Mhm.
Ja, Australien war stolz auf seine strengen Waffengesetze, aber ja, trotz dieser vermeintlich strengen Waffengesetze gibt's inzwischen wieder mehr als 4 Millionen Schusswaffen im Land. Und das ist fast doppelt so viel wie noch 2001 zum Beispiel, ja. Es gibt Rufe nach einer königlichen Kommission, die jetzt nicht nur diesen Anschlag untersuchen soll, sondern diesen gesamten Umgang in Australien mit Antisemitismus, mit Hassrede, mit ideologisch motivierten Verbrechen. Also du siehst, da ist ganz, ganz viel, was im Moment hier die Menschen aufrührt,
ja,
und was sich, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten tun wird.
Barbara, vielen Dank für deine Einschätzung aus Sydney und liebe Grüße dorthin.
Danke dir.
Und noch kurz ein Hörtipp von uns. Morgen erscheinen die letzten beiden Folgen unserer Podcast-Serie $250, wie ich einen Menschen freikaufe. Da geht's um Christian, der aus seiner Heimat Nigeria nach Europa aufbricht. Doch seine Reise endet erstmal abrupt in den Fängen libyscher Menschenhändler. Sein Freund und NZZ-Reporter Alex versucht, ihn zu befreien. Wie es dazu kam, das könnt ihr jetzt schon nachhören in den ersten 3 Folgen. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.